Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Freude von Ostern haben wir gehört in den Liedern. Und die Freude von Ostern ist in den Herzen all derer, die diese Lieder erfahren und erlebt haben. Lassen Sie mich ein Wort vom 1. Korintherbrief lesen als Grundlage für unsere Überlegungen aus Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes. Und einige Verse aus dem Block von Vers 17 bis Vers 20. Dort heißt es, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir kamen gestern gerade von Indien hergeflogen und waren in unserem Sitz festzementiert, so 8 Stunden. Und dann haben die uns einen Osterhasen serviert, in Gold eingewickelt. Und ich konnte ja nicht davon laufen, und musste ich über den Osterhasen meditieren. Ich fand in der Bibel keinen Hinweis auf einen Osterhasen, auch nicht auf ein Kaninchen, noch auf einen Feldhasen. Das hat eigentlich mit der Bibel wenig zu tun. Mit dem Lamm Gottes ja, aber mit dem Hasen, ich habe einfach nichts gefunden. Und dann kamen wir nach Deutschland und sahen dann auf dem Flugplatz schön geschmückt, gemalte Ostereier, wirklich schön gemalt. Und dann habe ich mir überlegt, wo steht denn in der Bibel was von Ostereiern? Und da war auch nichts drin. Wir müssen wahrscheinlich wieder durchstoßen zu der Wurzel von Ostern. Auch das Wort Ostern ist ein Elend mit der griechischen Göttin Ostera. Das ist nicht Ostern. Wir haben etwas ganz anderes an Ostern, eben die Auferstehung Jesu Christi. Und so sind die Gebräuche, die sehr schön sind zum Teil, am Ziel vorbeigeschossen. Und Paulus sagt das so klar, ist Christus nicht auferstanden, so ist all unser Glaube nichtig, so sind wir immer noch in Sünden. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling oder als Erster unter denen, die entschlafen sind. Ich habe mir überlegt, was ist denn nun eigentlich der Kern der Auferstehung Jesu Christi in seiner Bedeutung? Der Kern ist doch der, hätte Jesus auch nur mit einem Wort oder mit irgendeiner Tat oder einem Gedanken eine Sünde begangen, hätte der Tod Macht an ihm gefunden. Die Auferstehung Christi aber zeigt uns, dass Jesus sündlos ist und war. Die Auferstehung Jesu bringt uns nahe, dass Jesus heilig ist. Deshalb hat der Tod keine Macht an ihm gefunden. Wegen seinem Leben in der Liebe, in der Wahrheit, im Glauben und in der Hoffnung, weil er die Welt überwunden hat in sich, ist er auferstanden. Und wenn man das noch etwas nüchterner anguckt, der Lebenslauf, oder wie sagt man der Stammbaum von Jesus. Wer den Stammbaum von Jesus einmal ernsthaft studiert, den kann ein Gruseln ankommen. In dem Stammbaum hat's Ehebrecher, hat's Mörder, hat alle möglichen Typen von Menschen drin. Heilige und sehr unheilige. Und diese Erbanlagen waren alle im Leibe und im Blut Jesu Christi vorhanden. Aber der Geist Gottes, aus dem er geboren worden ist, hat diese Erbanlagen weit überwunden. Und deshalb können wir gerade von der Auferstehung Jesu her den Hinweis bekommen, Jesus war heilig. Jesus ist heilig. Jesus ist ohne Sünde. Um seine Heiligkeit willen hat der Tod keine Macht an ihm gefunden. Er ist durch den Tod hindurchgegangen. Das ist gleich die Herausforderung an uns, zu begreifen, dass Jesus unser Maßstab ist, wenn wir nicht in der Liebe sind, wie er in der Liebe ist, oder in der Wahrheit, wie er in der Wahrheit ist, so sind wir schuldig und findet der Tod Macht an uns. Oder wie Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man könnte an der Vollkommenheit Jesu und der Vollkommenheit des Vaters verzweifeln, weil keiner vollkommen ist. Wir wollen doch ehrlich sein. Aber dort steht das Wort Vater. Und der Vater gibt die Erbanlage des Geistes mit in unser Leben hinein durch den Glauben, so dass wir eine Hoffnung haben durch den Vaternamen und den Sohnesnamen. Auf alle Fälle, die erste große Freude ist die, da lebte ein Mensch, der wahrhaftige Gott war, ohne Sünde. Er hat gesiegt für uns alle. Und das Zweite, was mir deutlich wurde, gerade auch im Flugzeug, wo man ja nicht davonlaufen kann, sondern man ist angeschnallt, war doch das, Jesus hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott ihn verlassen? Ist die Dreieinigkeit zerbrochen? So wie einige liberale Theologen sagen, ist Jesus verzweifelt? Hat er in seiner größten Schwachheit keine Spannkraft mehr gehabt? Aber gerade die Auferstehung Jesu gibt uns darauf die Antwort. Nämlich, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Dass die Versöhnung gilt. Dass wir gerechtfertigt worden sind durch den Sühnetod Jesu Christi. Mit einem Opfer hat er für ewig alle vollendet, die durch ihn geheiligt werden, schreibt der Hebräerbrief. Erst durch die Auferstehung Christi werden wir gewiss, dass das Opfer Jesu Christi angenommen worden ist. Natürlich ist das Opfer Jesu das Geheimnis unserer Erlösung, aber die Auferstehung ist das Siegel darauf. Nun wissen wir, Gott hat Ja gesagt zu seinem Opfer und hat ihn angenommen und die Welt ist versöhnt. So kann jeder, der in der Verzweiflung steht, in der Depression, wegen seinen Sünden oder wegen den Sünden der Welt, aufblicken zu dem Lamm Gottes und erkennen, der Sieg auf Golgatha gilt. Er ist nicht vielleicht vollendet worden, sondern die Auferstehung Jesu hat das bestätigt und will es uns ins tiefste Herz hineinschreiben, dass Jesus lebt und Jesus siegt und dass sein Opfer gültig ist. Jeder von uns kann Gebrauch machen. Jeder von uns hat das Recht bekommen, an der Versöhnung teilzunehmen. Jesus hat die Vollmacht bekommen, zu glauben, dass er völlig umsonst gerecht gesprochen ist vom Vater um des Opfers willen seines Sohnes. Und das Dritte, was mir deutlich geworden ist, ist eine existenzielle Aussage. Jesus lebt. Jesus ist gekreuzigt worden und ist begraben worden, aber ist auferstanden und er lebt. Wir glauben nicht an eine christliche Religion. Wir glauben nicht an eine Theologie. Wir glauben nicht an irgendeine Philosophie. Wir glauben an eine Person. Wir glauben an den lebendigen Jesus Christus. Und das ist die Grundfrage eines jeden Christenlebens. Leben wir alleine? Für uns drehen wir uns um unsere eigene Achse als ewige Egoisten, wie jeder Mensch es von Geburt auf meint, tun zu müssen. Oder ist unser Karussell um das eigene Ich zerbrochen worden, sodass Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens geworden ist? Sind wir Jesus begegnet? Hat uns Jesus angesprochen? Haben wir unser Leben Jesus übergeben? Sind wir Gebundene an Jesus? Es geht nicht um irgendeinen Glauben, sondern es geht um die Person Jesu und um sie. Sind sie und Jesus zusammengespannt wie eine Lokomotive mit den Wagen, die hinten angehängt sind? Dann geht der Zug ab nach dem Tempo Jesu und er weiß, wann, wie, wo er hält und wo es weitergeht. Leben wir alleine, einsam, meinen vielleicht Erfolg zu haben, oder verirrt zu sein in der Depression oder wie es ist, alles unnötig. Hängen Sie Ihr Leben an Jesus, geben Sie Ihr Leben ganz und für immer und völlig in Jesu Hand. Als ich jung war, sagte mir mal einer unterwegs, gib dein Leben in Jesu Hand, dann wird's interessant. Das kann man sagen, in jeder Beziehung. Mir ist das deutlich geworden bei dem Osterbericht am Osterabend. Da ist Jesus in die Mitte seiner Jünger getreten. Und diese Jünger waren ja alle Versager. Da war nicht einer dabei, der die Prüfung der dreijährigen Bibelschule bestanden hat. Alle sind stiften gegangen, alle sind abgehauen. Nicht einer hat's begriffen, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Jetzt, was hat Jesus ihnen gesagt? Ihr Versager, ihr Feiglinge oder sowas? Nein, nein. Friede, Friede sei mit euch. Er hat ihnen den Versöhnungsfrieden angeboten, den Frieden mit dem Vater. Er hat ihnen eine neue Existenz gegeben. Er hat früher schon gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Er hat ihnen einen neuen Sinn gegeben mit dem Wort. Im islamischen Bereich sagt man immer Salam Aleikum. Das bedeutet, der Friede kommt über dich, ob du willst oder nicht. Du musst in den Islam eintreten. Jesus sagt nicht, Friede kommt auf euch wie eine Glocke drüber gestülpt, sondern er bietet den Frieden an. Und jetzt musst du dich entscheiden, ob du ihn willst oder nicht willst. Er sagt nicht, nimm ihn. Er sagt, der gehört dir. Du aber musst dazu Ja sagen und musst ihn annehmen. Jesus hat den Versagern seinen Frieden angeboten, den ganzen, kompletten, völligen Gottesfrieden. Und hat sie sofort gesandt. Also wir in der Mission, wir taufen nicht so schnell. Wir prüfen erst, ob das auch echt ist. Und wir stellen niemanden an, wenn wir nicht sicher sind, ob der einigermaßen zuverlässig ist oder arbeiten mit ihm zusammen. Aber Jesus hat Versager gesandt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was für ein Wagnis des Glaubens. Was für eine Weitsicht der Vollmacht. Welche Tiefe der Liebe. Kein bitteres Wort. Das heißt, wer mit Jesus geht, erfährt die Liebe und die Treue des guten Hirten. Der kann dann auch sagen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröste mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, du schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das geht um Jesus, um den guten Hirten. Sollte einer hier sein, der sein Leben noch nicht ganz in die Hand Jesu gelegt hatte, ich möchte Sie ermuntern, das zu tun, denn Jesus lebt. Wir folgen keiner Idee nach, keiner fixen Idee, keiner Philosophie, keinem Programm. Eine Person, die den Tod überwunden hat, die Sünde überwunden hat, der lebt und heute sich in den Thron Gottes gesetzt hat. Der lebendige Christus, die Existenz der Person Jesu Christi, ist das Geheimnis unseres Glaubens. Und das Vierte, das mir noch deutlich geworden ist, wenn man so im Flugzeug sitzt, hat man ja ein paar bisschen, manchmal Stunden Zeit, war das, die Auferstehung Jesu hat unsere Auferstehung vorgeschattet. Die Auferstehung Jesu hat unsere Auferstehung vorgeschattet. Er ist ja durch den Felsen hindurchgegangen. Der Engel ist nicht gekommen, um den Grabstein wegzurücken, damit Jesus auferstehen kann. Das hatte Jesus nicht nötig. Er hat den Grabstein weggerollt, damit die Frauen hineingehen konnten und sehen konnten, das Grab ist leer. Jesus ist lautlos, ohne einen Donner oder dergleichen, auferstanden. Er ist durch die Felsen hindurchgegangen. Er ist Geist. Er ist ein Geistleib oder hat einen leiblichen Geist. Ich weiß nicht, wie man das formuliert. Er ist seinen Jüngern erschienen, als sie voller Angst im Zimmer saßen und die Fenster und Läden geschlossen hatten, dass bloß kein Licht und kein Ton hinausdringe. Und hat sie besucht und gesucht. Die Auferstehung Jesu schattet unsere Auferstehung voraus. Dort, wo er sein ewiges Leben in uns hineinlegt, werden wir teilhaben an seiner Auferstehung, so wie er uns teilhaben lässt an seiner Rechtfertigung. Deshalb brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. In allen Religionen sieht man, dass die Menschen Angst haben vor dem Grab und vor dem Tod. Bei Christus ist die Angst vor dem Tod in der Wurzel überwunden. Denn wie haben wir gelernt? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, nicht bekommen werden, haben, jetzt haben, durch den Glauben an Jesus. Und wie hat es Jesus formuliert? Ich möchte einfach Ihnen das Wort mitgeben, und Johannes 11, 25 bis 26, das sollte jeder auswendig lernen, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da geistlich lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Wer einmal sich die Zeit nimmt, dieses Wort zu überlegen, merkt, dass der Tod verspottet wird. Er sagt doch hier, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In den semitischen Sprachen kommt das so raus. Und wenn er schon stirbt, was macht das aus? Er lebt. Wer an mich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt, geistlich lebt im Heiligen Geist und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann kommt im Text das Wort, die Frage, die kleine Frage, glaubst du das? Wir werden nie aus dem Glauben entlassen. Aber uns wird eine Hoffnung gegeben, die viel größer und mächtiger ist, als wir wissen. Und wir sollten doch Ostern nicht nur als schönes Fest feiern, sondern uns in der Tiefe überwinden lassen in unserer Angst, in unserer existenziellen Angst und die Freude des Lebens erkennen, bekennen, annehmen und glauben. Deshalb hat er gesagt, Friede sei mit euch. Ein Friede, der höher ist denn alle Vernunft. Und die Wurzeln des Todes und den Tod selber überwunden hat. Das ist die Botschaft, die wir zu sagen haben. Das ist die Botschaft, in der wir leben. Dass nicht der Tod das Ende ist, sondern das Leben. Wir haben einen auferstandenen, lebendigen Herrn, der sein eigenes Leben mit uns teilt und uns durch und durch lebendig macht. Nicht in unserer Lebendigkeit, sondern in seiner Kraft und Gnade. Ich wurde gebeten, im zweiten Teil der Bibelstunde einfach davon zu berichten, wie Jesus heute Auferstehung schenkt in Indien, in Pakistan, in Indonesien, in Afrika und in diesen Ländern. Und ich will Ihnen einfach einige reale Berichte erzählen. Wir hatten jetzt gerade eine Konferenz in Bangalore von der Evangelischen Karmelmission mit den führenden Mitarbeitern, die in Indien und Bangladesch seit Jahren und Jahrzehnten leben. Wenn man so 14 Tage mit den Brüdern zusammen ist und ins Gespräch kommt, kommen Dinge heraus, die sonst nicht so ohne weiteres zu hören sind. Ich denke, ich erzähle Ihnen das weiter auch zur Fürbitte. Da ist einer, der heißt Achtar. Ich will nicht die ganzen Namen nennen, weil sie zu sehr gefördert sind. Achtar wohnt in Bihar. Ihm ist die Wohnung ausgeräumt worden. Man hat die Fenster rausgerissen, man hat die Türrahmen rausgerissen, man hat die elektrischen Leitungen herausgerissen, man hat alles herausgerissen, was man herausreißen kann. Er hat ihm gesagt, wenn du weiter missionierst, bist du selber dran. Er hat weiter missioniert. Er kam zu einer Konferenz in Siliguri, das ist bei Darjeeling dort in der Nähe, mit einem Kollegen. Und unterwegs im Zug kamen Räuber. Dort gibt es noch auf den langen Zugfahrten, die manchmal 40, 60 Stunden lang dauern, Räuber. Und die meisten schliefen und den sie anpackten und das Geld von ihm wollten, der wehrte sich und der war im Schlaf so erschrocken, hat der Räuber ihm kurzerhand den Hals durchgeschnitten, aber nicht ganz, sondern nur angeschnitten. Die anderen haben dann alles, was sie hatten, auch Achtar gegeben und blieben verschont. Nun, Achdar hat den Mann bei der nächsten Station sofort rausgenommen und hat ihn in ein Krankenhaus gebracht, kam zu uns gefahren und hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich muss wohl zurück, ich muss nach dem Mann gucken. Der Mann ist dann gestorben, ein gläubiger, ehemaliger Muslim, der nun gestorben ist auf dem Weg zu einer Konferenz. Aber das ist nicht die eigentliche Sache, die ich sagen wollte, sondern jetzt haben die Muslime gemerkt, sie kommen an den Achdar nicht ran, der hat eine Schutzmauer um sich. Und jetzt verklagen sie ihn, dass er diesen Mann umgebracht hätte. Nun hat er sich natürlich bemüht, sofort Zeugen herbeizubringen, die mit in dem Apartment waren und auch ausgeräumt waren. Und die sagten, natürlich zeugen wir für dich, dass du das nicht warst. Die sind in der Zwischenzeit alle gekauft worden mit hohen Summen, um gegen Achdar auszusagen. Weil unter allen Umständen die fanatischen Muslims die Mission unterbinden wollen. Und nun habe ich gefragt, ja, was willst du tun? Auch er sagte ja nun, ich werde mich darauf verlassen, dass Jesus mein Anwalt ist und ihr mit mir betet, dass hier ein Sieg für Jesus gewonnen wird. Der Prozess wird in den nächsten Wochen oder Monaten kommen. Er weiß nicht genau, wann er geholt wird. Er ist nicht geflohen, könnte bloß weglaufen und man würde ihn nicht finden. Aber falsche Zeugen, um einen Zeugen Jesu zu beseitigen. Ein anderer Chubtai, das ist ein Mongole, der in Indien lebt und ein höherer Offizier war und verschiedene Aufgaben hatte, war Muslim. Und er ging zu seinem Vater dann und sagte, Vater, ich bin Christ geworden, Jesus hat mein Leben verändert. Worauf sein Vater sagte, warum kommst du zu mir und sagst mir das? Wenn ich dich doch nie wieder gesehen hätte. Und holte das Gewehr und wollte seinen Sohn erschießen. Nun, der Sohn war schon ein ausgewachsener Mann und hat dem alten Vater einfach das Gewehr aus der Hand genommen und hat gesagt, Vater, so einfach geht das nicht, du kannst mich erschießen, ich lebe trotzdem, aber ich habe dich viel zu sehr lieb, ich möchte dir etwas erzählen. Nein, ich will nichts wissen. Der Vater hat dann im nächsten Augenblick eine Flasche Benzin erwischt, über seinen Sohn geschüttet und den Sohn angezündet, weil er die Schande auslöschen wollte. Nun, der Mann war Offizier und konnte sich helfen, hat die Flammen erstickt, hatte viel Brandwunden und sagte, ich hatte Sorge, dass ich keine Kinder mehr bekommen könnte, aber der Herr hat ihm noch 5 Kinder geschenkt und er ist heute im Dienst. Nun, bei der Konferenz war er dabei und sagte, mein Vater ist in der Zwischenzeit verstorben, aber ist gläubig verstorben. Er hat begriffen, dass der Geist, der in mich gekommen ist, kein böser Geist war, sondern ein gesegneter Geist. Und dann sagte er, heute habe ich in die Konferenz hinein einen Telefonanruf gekriegt, dass meine Mutter nach etwa 10 oder 12 Jahren bereit ist, mich zu besuchen, um mich wiederzusehen. Und dass sie gesagt, grüße auch die Leute, mit denen du in der Konferenz beieinander bist. Er war ganz aufgeregt, dass die Mutter jetzt auch begann, sich ihm zuzuwenden, weil sie merkte, Jesus in dem Sohn hat eine andere Persönlichkeit aus ihm gemacht, als ihnen bekannt war. Der wohnt in Allahabad und ist dort verantwortlich für die Arbeit. Wir hatten Mitarbeiter aus Kaschmir. Kaschmir ist am Himalaya, dort am Hochtal, sein Hochtal wie das Engadin. Und dort tobt seit 1991 ein erbitterter Partisanenkrieg von Pakistan unterstützt. Die Pakistanis unterstützen die muslimischen Freiheitskämpfer, genau wie in Kosovo, damit sie sich loslösen von Indien. Und Indien setzt das Militär ein und es wird dort genauso geschlachtet, wie in Kosovo geschieht. Unwahrscheinliches Elend. Wir hatten immer Sorge wegen diesem Elend. Und die Mitarbeiter, die wir dort haben, oder die Volontäre oder freundlichen Leute, die mit uns zusammenarbeiten, waren immer im Druck, bis vor 2, 3 Jahren. Plötzlich fangen die Leute an, nach einer Kultur oder Lebenshaltung oder Religion Ausschau zu halten, die nicht immer Hass predigt, sondern Versöhnung und Frieden und Barmherzigkeit. Und der Pfarrer der Gemeinde, dessen Kirche schon zweimal abgebrannt wurde, weil er Konvertiten getauft hatte, sagte, ich traute meine Augen nicht. Jetzt kamen das erste Mal Frauen, muslimische Frauen in meine Gottesdienste. Ja, ich sagte, warum denn nicht? Ja, hat er gesagt, weißt du, die Frau, die kann nicht so ohne weiteres in einen Gottesdienst gehen, denn Mohammed hatte gesagt, nur 10% aller Frauen kommen ins Paradies und 90% aller Frauen kommen in die Hölle, weil sie ihren Männern nicht völlig untertan waren, sondern immer aufbegehrten. Deshalb haben die Frauen mehr sich für den Islam eingesetzt, damit sie vielleicht zu den 10% der Auserwählten gehören. Dass jetzt einige Frauen kommen, heißt, dass die glauben dem Mohammed nicht mehr viel und trauen ihm nicht über den Weg. Das heißt, die Brüder dort können ernten, wo der Krieg die Früchte aufgerissen hat und das Evangelium hineingestreut worden ist. Über 40 von der einen Gruppe und über 50 von der anderen sind getauft worden. Und wir können nur staunen, dass dort, wo kein Mensch glaubte, es ginge vorwärts, plötzlich so ein bescheidener, aber deutlicher Durchbruch sichtbar wurde. Dann begegnet uns ein anderer Mann. Das ist eine Geschichte, die man normalerweise nicht glaubt, aber ich habe den Beweis des Glaubens gesehen, sonst, deshalb kann ich es nicht leugnen. Das war ein muslimischer Fanatiker, wurde Christ durch eine Erkenntnis Jesu Christi und hat in einem zentralislamischen Ort Durk in Zentralindien gewirkt und die ganze Bevölkerung war in Opposition zu ihm. Und dann ereignete es sich, dass eines seiner Kinder, sein Sohn, er hat ihn Shakespeare genannt, also so den Speer, den man wirft, er meinte also das Evangelium, er hat das im übertragenen Sinne verstanden, seinen Shakespeare, der wurde schwer krank und starb. Und jetzt war natürlich der Triumph im Ort groß. Das ist der Beweis, dass der Zorn Allahs auf dem Mann und auf der Familie liegt. Allah wird auch ihn und seine Frau und alle anderen vernichten. Wir werden ihm nicht das Recht geben, dass er seinen Sohn beerdigt. Weder im islamischen Friedhof noch im christlichen Friedhof. Die hatten Angst, dass er einen Muslim nicht hereinnehmen würde. Und so wusste er nicht, was er machen sollte. Er hat kurzerhand ein Grab ausgehoben in seinem eigenen Garten und hat die Familie versammelt zu einer kleinen Leichenversammlung. Und die Leute waren außen am Rande des Zaunes um alle reingestarrt. Dann hat der Mann es gewagt, über den Text zu predigen. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und hat gepredigt und plötzlich fing der Junge an wieder zu leben. Und die Leute schrien voller Entsetzen, der lebt, der lebt. Und der Junge wurde wieder gesund. Und ist heute Evangelist. Dieser Shakespeare ist einer der Helfer in unserem Team. Wenn ich ihn nicht gesehen hätte, würde ich die Geschichte nicht glauben. Aber Jesus handelt, wo man ihm vertraut. In extremen Fällen wird seine Zusage wahr, so du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann war ein anderer Teilnehmer von Bombay, einem Vorort von Bombay da, der heißt heute Augustin, hatte früher einen anderen Namen, sein Vater war reich, hatte eine große Handlung hatte aber die Angewohnheit, dass er jeden Abend betete. Und er hat die Familie versammelt und hat mit Tränen gefleht, Gott, rette mich von den Flammen des Feuers. Allah, erlöse mich von den Flammen der Hölle. Als der Sohn dann so 12, 13 Jahre alt war, stoppte er seinen Vater und sagte, ja Papa, ich bin ganz sicher, Allah hat dein Gebet erhört. Der wird dich von den Flammen der Hölle erlösen. Wo auch der Vater zu ihm sagte, sei still, das verstehst du noch nicht, bete weiter. Und hat 2 Jahre weiter jeden Abend unter Tränen gefleht, Allah, errette mich von den Flammen der Hölle. Als der Junge etwa 14, 15 war, stoppte er seinen Vater und sagte, Vater, ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich glaube einfach, wenn es einen Allah gibt, der muss dich erhören. Worauf der Vater sagte, das verstehst du noch nicht. Nein, sagte der Junge, ich glaube, dass Allah dir Gnade gegeben hat, um deines treuen Betens willen. Worauf der Vater sagte, wenn du eine Religion der Gnade suchst, musst du sie außerhalb des Islams suchen. Im Islam gibt es keine Gnade, sondern nur Recht. Der Sohn hat das Haus verlassen, besonders als der Vater im Zorn seine Mutter erschlagen hatte, und ist dann gottlos und Kommunist geworden, hat geheiratet und erst später wurde er Christ. Seine Frau, die heute auch gläubig ist, hatte dann in einer Versammlung ein Zeugnis gegeben und sagte, mein Mann war eine Bestie. Mein Mann hat sich mir gegenüber benommen wie ein Tier. Aber als er Christ wurde, wurde er ein Mensch. Das hat mich überzeugt, dass Christus ein Herr ist, der Menschen verändern kann. Und heute ist er ein gesegneter Pastor und Evangelist. Aber dieses Wort, mein Mann war wie eine Bestie, wie ein Biest zu mir. Aber als er Christus in sein Leben genommen hatte, wurde er ein Mensch, der rücksichtsvoll und freundlich mit mir umging. Er ist ein Segen für viele geworden. Dieser Augustin brachte einen etwas wilden Evangelisten mit sich. Dort kann man nicht so wohlerzogene Mitarbeiter haben. Das geht manchmal etwas wild her. Und das ging auch etwas heftig her in den Diskussionen. Aber dann sagte dieser Thomas, der auch Muslim war und heute Thomas heißt, ja, ich habe eine Missionsmethode gefunden, die wirkt absolut sicher. So habe ich gesagt, ja, ich würde ja gerne von dir lernen. Was hast du denn für eine Missionsmethode? Ja, hat er gesagt, ich gehe in die Krankenhäuser. Und dann besuche ich die Kranken, denn fast niemand guckt nach ihnen und fragt sie, willst du, dass man mit dir betet? Und die meisten sind froh, wenn jemand mit ihnen betet, hat er gesagt. Ich hatte das gar nicht gewusst, dass Menschen in Not darauf warten, dass jemand zu ihnen kommt. Und dann sagte er, und dann kam ich zu einem reichen, aber verlassenen Muslim, der sollte Blut bekommen und niemand war bereit, Blut für ihn zu spenden. Und ich sagte, ja gut, dann nehmt doch einfach von mir Blut, wenn das meine passt. Und er hat sich einen Liter Blut abzapfen lassen. Das wurde übertragen. Dann sagte der Muslim, warum gibst du, Christ, mir Blut, wenn meine Familie und meine Angehörigen nicht bereit sind, mir Blut zu geben? Woher hast du diese Fähigkeit, das zu tun? Nun natürlich, Thomas meinte, jetzt ist christliches Blut in seinen Adern, jetzt wird sein ganzer Verstand und Wille verändert. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber der Mann ist dann trotzdem gestorben, aber er hatte dann schon zu Jesus gebetet, um dieser Treue und Liebe willen von Thomas, einem sehr rauen Burschen, der aber am entscheidenden Punkt größere Liebe hatte als viele andere, die nur Worte bringen. So könnten wir noch beinahe eine Stunde lang weitermachen oder noch viel länger, weil wir nicht mit europäischen Missionaren arbeiten, sondern mit einheimischen Evangelisten und Pfarrern und Menschen aus allen Berufen, die bereit sind, missionarisch zu wirken. Und wir sind zutiefst beschämt, mit welcher Treue und mit welchem Einsatz die Einzelnen ihre Dienste tun. Ich denke an eine Witwe. Ihr Mann war Pfarrer und hat eine Schule in Nordpakistan eingerichtet für Analphabeten. In diesen Ländern kann die Hälfte der Bevölkerung noch nicht lesen und schreiben. Und nun ist der Mann verstorben. Aber die Witwe sagte, ja, die Schule muss weitergehen. Und dann muss ich das eben machen. Ja, habe ich gesagt, wie machen Sie das? Das sind so große Entfernungen von einem Ort zum anderen. Die hat sie gesagt, ich klemme mich einfach auf einen Motorroller. Ich miete mir einen Mann mit einem Motorroller und dann halte ich mich an ihm fest und sage, los, fahr jetzt los. Und dann gehen wir von Ort zu Ort. Das ist eine Dame, die ist immerhin schon um 70. Und dann sage ich, ja, ist das nicht gefährlich, wenn du das tust? Und da nun missionierst, hat sie gesagt, ja, und wenn, was ist das? Wenn ich sterbe, fahre ich direkt auf zu meinem Mann ins Paradies. Denn Jesus lebt. Und deshalb sollte ich doch keine Angst haben zu missionieren. Ich habe sein Leben in mir und gebe sein Leben weiter. Eine alte Dame auf einem Motorroller, auf Wegen, die nicht so schön glatt sind wie bei uns hier in Europa, sondern mit Schlaglöchern, wo man nie weiß, ob man nicht runterfällt. Macht weiter. Eine große Hochachtung. Oder in Karachi trafen wir einen Mann, einen Häusermakler, der aus einer angesehenen islamischen Familie kommt, Christ wurde, sofort enterbt wurde. Sein Vater hat öffentlich in der Zeitung bekannt gegeben, dass er sich von ihm löst und er keine Rechte mehr hat an seiner Familie und Sippe. Und dieser junge Mann hat gesagt, gut, ich habe den Beweis, dass ich Christ bin, ging zum Gericht und hat durchgesetzt, dass sein Pass geändert wurde und er nicht mehr Muslim im Pass stehen hat, sondern Christ. Die haben alle gesagt, du bist verrückt. Das kostet dir das Leben. Er hat gesagt, nein, ich will die Wahrheit. Ich bin bewusster Christ. Und der ist nun so missionarisch, dass keine Kirche ihn haben will. Er sagte zu den verschiedenen Kirchen, ich bin gerne bereit, bei euch als Pastor mitzuarbeiten. Die sagten gerne, wenn du deine Missionierungen lässt, dann können wir dich anstellen. Aber er sagte, dann lieber keine Anstellung. Dann arbeite ich als Häuslermakler und versuche gleichzeitig das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt ist in Pakistan die Scharia, das islamische Gesetz, eingeführt worden durch Parlamentsbeschluss. Aber der Senat hat es noch nicht genehmigt. Worauf er sagte, das ist die Chance für uns. Jetzt hängen wir zwischen zwei Gesetzen und kein Gesetz gilt. Wir müssen die Zeit ausnutzen und jetzt missionieren, so viel wir können. Nachher ist es vorbei. Und wir wollen für diesen Khalid beten in Karachi, dass er seinen Dienst tun kann. Oder ich denke an das Elend im Sudan. Sie haben vielleicht schon gehört, dass schon jahrzehntelang der Kampf tobt, auch ein Bürgerkrieg zwischen dem Norden, der islamisch ist, und dem Süden, der animistisch oder christlich ist. Und ein Stamm, die Dinkas, haben sich nun geweigert, weiter den Befehlen der Regierung zu gehorchen und den Islam in ihren Schulen zu unterrichten. Sie sind jetzt den Milizen freigegeben worden zum Raub und zur Versklavung. Es sind wahrscheinlich etwa 20.000 bis 30.000 Animisten und Christen entführt und versklavt worden. Das sieht meistens so aus, dass diese paramilitärischen Gruppen kommen, ein Dorf umzingeln, die Häuser anzünden, dann rennen natürlich alle raus aus den Häusern. Die Männer werden erschossen und die Frauen und Kinder werden in die Sklaverei geführt. Man kann nicht erzählen, was dort alles mit diesen Menschen geschieht. Nun aber hat eine schweizer-amerikanische Gruppe Wege gefunden, über die Dinka-Ältesten und über die arabischen Menschenhändler diese Leute freizukaufen, diese herauszubringen. Wenn die Frauen so viele Söhne haben von ihren Besitzern, dann wollen sie sie loswerden samt den Söhnen. Die wollen keine Erben von der Sklavin haben. Oder wenn die Kinder krank werden, dann wollen sie sie einfach loswerden. Und so sammeln die Sklavenhändler die Sklaven, die man loswerden will. Und wir sind dankbar für alle Schwestern und alle Brüder, die mitgeholfen haben, dass im Januar 1050 Sklaven real freigekauft worden sind. Wer Interesse hat, kann sich einen Film davon, eine Videokassette zuschicken lassen. Der Clemens, der da draußen steckt, hat sie aufgenommen und kann sehen, wie tatsächlich heute die Sklaverei wieder läuft. Aber andererseits auch die Möglichkeit besteht, Sklaven freizukaufen und in Gebiete zu bringen, wo sie nicht mehr versklavt werden können. Mit anderen Worten, diese Sklaven sind alle Muslimen islamisiert worden. Die mussten den Koran auswendig lernen mit Prügeln und mussten zum größten Teil die islamischen Glaubensbekenntnisse oder Sprüche sagen. Und so geht es nun darum, sie nicht nur frei zu kaufen, sondern ihnen auch das Evangelium nahe zu bringen. So baten die Dinka-Ältesten, man möge doch einige Evangelisten schicken, die jetzt die über 1000 Freigekauften im Evangelium frei machen möchten. So kann man noch viel erzählen. Wenn Sie sich interessieren, wir haben Ihnen draußen Schriften, Bücher aufgelegt, die Ihnen Einblick geben in diese Dinge. Ich möchte nur sagen, wir sehen, dass in all dem Leid und in allen Tränen, die hier geweint werden, eine Auferstehung geschieht, eine Lebensweitergabe ermöglicht wird, dass das Leben Jesu hineingegeben wird in viele und Ostern damit nicht nur eine Geschichte der Vergangenheit ist, sondern dass es Menschen wagen, ganz in die Fußstapfen Jesu zu treten und bekennen, er lebt, er ist unser Leben, er ist unsere Kraft. Und das ist das, was ich Ihnen auch wünsche. Hier für Deutschland und für Europa, dass man nicht nur ein traditionelles Christentum feiert, sondern dass man ganz bewusst das Leben weitergibt. In der deutschen Sprache ist ja das Wort Zeugen ein, hat eine doppelte Bedeutung. Entweder biologisch Leben weitergeben oder Evangelium weitergeben. Wo echtes Leben ist, wird das Zeugnis nicht zu unterbinden sein. Denn die Kraft Jesu Christi ist eine Kraft, die lebt. Es ging uns mal so in der Schnellerschule, meine Frau und ich waren eine Zeit lang verantwortlich und wir mussten einmal eine Straße bauen. Dort hat man nicht so schöne Möglichkeiten wie hier, wenn man Straßen baut. Man muss eben Steine sammeln und die reinwerfen und mit der Zeit fährt man drüber mit dem Traktor und dann wieder eine Lage Steine drauf. Und immer, je tiefer die gehen, desto fester wird das. Und so hat man eine Blockage von 1 Meter Steinen. Erst Steine so groß wie Kindsköpfe und dann kleinere und zum Schluss Schotter und dann Teer drauf. Wir dachten, wir haben die beste Straße der Welt gebaut. Im Frühjahr bekam die Straße kleine, wie sagt man, Hubbel, solche, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber die Straße brach auf. Die Straße hatte plötzlich Weinstöcke mittendrin. Wir hatten nicht gewusst, dass die Straße über einen alten Weinberg ging und dass da innen ganz unten drunten so alte Weinstöcke waren. Und die schlugen aus und gingen durch 1 Meter Blockage durch, gingen durch den Teer durch. Die sind einfach durchgebrochen. Und wir mussten alles aufreißen und erst die ganzen Weinstöcke herausreißen, damit die Straße blieb. Da haben wir begriffen, das Leben bricht durch. Das lässt sich nicht aufhalten. Und das ist das, was wir sehen und bezeugen. Das Leben Jesu ist eine große Kraft. Und lässt sich durch alle Hindernisse, sei das Atheismus oder Kommunismus, Islam oder ein antichristliches Judentum, nicht aufhalten. Es bricht unweigerlich durch, wo das Same des Evangeliums auf guten Boden gefallen ist. Und so sehen wir etwas von dieser Auferstehung Jesu Christi in allen Kontinenten. Und das ist es, was wir Ihnen und uns für Deutschland wünschen, dass das ewige Leben durchbricht. Und wie heißt es? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir können durch den Glauben mitwirken, dass die Macht Jesu Christi sich in unseren Familien und in unserem Land verwirklicht.